Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat auf
Radio Frei.
Stark und ich bin frei.
Ihr hört heute den Mitschnitt einer Online-Veranstaltung vom 17. Mai 2021 unter dem Titel Klimaflucht, Phänomen der Zukunft. Ein Gespräch mit dem Klimabotschafter Kebedom Mengusfu Teklemariam im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die da heißt Global Lokal Goes Online. Diese wird veranstaltet vom ASB-Kreisverband Sömmerda und deren Weltladen Lokodemo sowie vom Schrankenlos e.V. in Nordhausen. Neben dem Klimabotschafter Kebedom Mengusfu Teklemariam hört ihr Nadine Schomburg von der Jugendwerkstatt Felsberg, David Köpfer vom Schrankenlos e.V. in Nordhausen und Stefan Langenhahn vom ASB Sömmerda. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Themenwoche Klimaflucht statt und wurde mit folgendem Text angekündigt. Kennen Sie Tuvalu? Falls nicht, sollten Sie sich beeilen, das Land kennenzulernen, denn es wird mit dem steigenden Meeresspiegel bald untergehen. Doch nicht nur im Südpazifik müssen Menschen wegen der Folgen des Klimawandels verstärkt in ihrer Heimat fürchten. Trockenheit, Nahrungsmittelknappheit, Überschwemmungen etc. zwingen weltweit Menschen zur Flucht. Gemeinsam mit Kebedom Mengusfu Teklemariam, Klimabotschafter im Projekt Klimagesichter, interkulturelle Umweltbildung, wollen wir das Phänomen Klimaflucht näher betrachten und über Klimafolgen am Beispiel von Eritrea sprechen. Soweit die Ankündigung und jetzt die Veranstaltung. Viel interessanten Input wünsche ich euch.
Ja, ich hoffe, das mit den Videos hat für alle gut geklappt und ihr habt darüber einen kurzen Einblick bekommen, mit welchen globalen Umweltfolgen wir es eigentlich zu tun haben. Ja, damit hätte sich auch die rhetorische Frage aus der Veranstaltungsankündigung beantwortet. Klimaflucht ist kein Phänomen der Zukunft, sondern findet bereits jetzt statt. Dabei muss man beachten, dass Flucht und auch bei Migrationsentscheidungen soziale, ökonomische, politische, ökologische und individuelle Gründe miteinander verknüpft sind. Das heißt zum Beispiel auch, dass die derzeitige Datenlage keine genauen Zahlenangaben hergibt. Es können also auch schlecht Prognosen gestellt werden, mit wie vielen Klimaflüchtlingen in Zukunft zu rechnen ist. Das ist aber auch so, weil die Definition nicht klar ist und auch größere Migrationsbewegungen oft nicht auf nur eine Ursache zu reduzieren sind. Es gibt allerdings Schätzungen von der UN, dass zum Beispiel bis 2050 200 Millionen Menschen durch Folgen der Klimakrise zur Flucht gezwungen werden. Ein großes Problem sind da Stand jetzt auch noch die fehlenden internationalen Schutzrechte bezüglich der Genfer Flüchtlingskonvention. Es gibt also keine offizielle Anerkennung von Umweltfolgen als Fluchtgrund. Das heißt, Menschen, die aus diesen Gründen fliehen, haben keinen Anspruch auf Asyl. Es gab historisch schon immer wieder Änderungen des Klimas und der Umwelt, die Menschen schon dazu gezwungen haben, ihre Lebensregion zu verlassen. Es gab viele Wanderungsbewegungen infolge von knapper werdenden Ressourcen oder als Reaktion auf klimatische oder meteorologische Extremereignisse. Durch die menschliche Aktivität und den Ausstoß von Treibhausgasemissionen nimmt die globale Erwärmung aber ein zuvor nicht dagewesenes Ausmaß an. Und das führt dazu, dass auf allen Kontinenten, insbesondere aber in den sogenannten Entwicklungsländern, die Lebensgrundlagen ganzer Gemeinschaften bedroht werden. Aufgrund von Unwetterkatastrophen beispielsweise, wozu, wie es im Video von Haiti angesprochen wurde, also Überschwemmungen zählen, Hurrikane und Taifune, aber auch Extremwetterlagen wie etwa Dürren, der Meeresspiegelanstieg, die Erosion von Küstenstreifen und die Versalzung von Böden und Grundwasser. Und für die Menschen heißt das, wenn sie ihre Überlebenschancen oder die Möglichkeit zur Sicherung der Lebensgrundlagen andernorts besser einschätzen und sie keine Möglichkeit sehen, sich an die veränderten Umwelt- und Klimabedingungen anzupassen, wandern sie ab. Das geht aber auch nur, sofern sie dazu in der Lage sind. Dafür gibt es ganz bestimmte auch persönliche Voraussetzungen, wie beispielsweise auch Mut, Kraft, dann aber auch Gesundheit und vor allem auch finanzielle Mittel, Know-how und soziale Netzwerke, um das überhaupt realisieren zu können. Besonders verwundbar sind dann eben Menschen, denen diese Mittel fehlen. die sozusagen zurückbleiben und ihre Lebensgrundlagen vor Ort nicht sichern können und gleichzeitig auch nicht die Möglichkeit haben, ihren Wohnort zu verlassen. Und obwohl, also ich habe das Wort jetzt auch schon benutzt, aber beispielsweise auch in den Medien wird häufig das Wort Klimaflüchtling benutzt oder Umweltmigranten, Migrantinnen, ist so eine Flucht aber selten allein auf Klimaveränderungen zurückzuführen. Es wirken eben oft unterschiedliche Faktoren zusammen, die aber durch Umwelt- und Klimaeinflüsse massiv verstärkt werden. Da geht es zum Beispiel auch um die Suche nach einem Leben frei von Armut, in Sicherheit und Würde, die Flucht vor Marginalisierung und Diskriminierung und eben auch die bestehenden Ungleichheiten zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden oder auch innerhalb von Staaten und so weiter. Zum Teil kommt es auch durch Klimaveränderungen zu verstärkten Verteilungskonflikten um natürliche Ressourcen. Genau, das wäre einmal sozusagen ein kurzer Überblick über das Thema. Wenn es dazu Fragen gibt, dann können wir das gerne auch im Anschluss klären. Jetzt würde ich gerne Kebedom zum Gespräch bitten. Kebedom, hörst du mich?
Ja, ich bin hier.
Schön. Ja, erst einmal schön, dass du heute dabei bist und uns deine Perspektive mitbringst. Zum Einstieg wollte ich dich erstmal fragen, ob du dich nochmal kurz vorstellen möchtest.
Ja, danke schön. Ich heiße Kebedom Mangosuthakramaryam. Ich komme aus afrikanischem Land Eritrea, das in Horn von Afrika. Ich bin verheiratet. Wir leben in Kassel seit 2016. Ich bin Teilnehmer mit Klimageschichte-Workshop.
Danke dafür. Meine zweite Frage wäre dahingehend, ob du uns erzählen möchtest, warum du dein Heimatland verlassen hast, beziehungsweise hast verlassen müssen.
Ja, das ist wegen ein Problem, dass die... Das ist politische Problem. War verlass mein Heimatland. Die Regierung nicht erlaubt, etwas zu sprechen. Keine Meinungsfreiheit und keine erlaubt zu sprechen. In jedem Fall gegen die Regierung und etwas eigenen Meinung auch nicht erlaubt. Etwas sagen, dass die Regierung ist eine autokratische Regierung, der Präsident ist etwas schlecht. So wegen verschiedenen Problemen mit der Regierung, ich verlasse mein Heimatland, aber ich war arbeitet mit der Regierung als ohne Geld vor 5 Jahren im Finanzministerium als Rechtsprüfer. So, aber ich kann nicht weiter zu gehen, wegen dass ich verlasse die Land, mein Heimatland, ja.
Okay, alles klar. Also du hast auch für das Ministerium gearbeitet, eigentlich.
Ja, das ist, ja, aber National Service, was ist auf Deutsch, das ist National Service. Jede Person muss arbeiten für die Regierung.
Aha.
So. Wegen das, ich war auch arbeitet für die Regierung.
Und okay.
Mein ja. Freiwilligen, ja.
Ja. Okay. Dann möchten wir auf das also Thema enger zu sprechen kommen. Welche Folgen der Klimakrise und welche damit zusammenhängenden Wetterextreme hast du in Eritrea erlebt oder welche gibt es da bereits jetzt?
In Eritrea hat schlimme Klimaprobleme zurzeit wegen dem Krieg, wegen der Abholzung, wegen verschiedenen Problemen hat zurzeit viele Probleme wegen dem Klima. Wir haben kein genug Regen in dem Land. Die Temperatur ist nach jedem Jahr ist hoch. Werden. So, die Leben für die Menschen ist von Jahr bis Jahr ist schrecklich, etwas schlimmer werden. So, wir haben verschiedene Probleme, keine genug regnet. Manchmal auch viele regnet, Überschwemmungen für die Ackerland. so wir haben diese Probleme zurzeit.
Ihr habt sozusagen Trockenheit bzw. unregelmäßige Niederschläge, die dann auch Felder überschwemmen, steigende Temperaturen, die eben auch dann das Leben der Menschen immer mehr erschweren.
Ja, richtig.
Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du auf deinem Weg nach Deutschland unterschiedliche Länder durchquert hast. Welche waren das? Und du hast da auch unterschiedliche Lösungen dort beobachtet, was den Klima, die Klimakrise angeht. Genau, möchtest du dazu noch mal was erzählen?
Ja, richtig. Ich habe durchquert verschiedene Länder: Äthiopien, Sudan, Libyen, Ägypten, Israel und danach her in Deutschland. Diese Länder, wo ich durchgereist war, Äthiopien, Sudan, Libyen und Ägypten, ich habe geguckt, sie sind nicht gekümmert oder etwas konzentrieren und etwas haben einen Plan wegen dem Klima verschönen. Aber ich gucke, in Israel hat eine gute Situation für das Klima und sie bauen verschiedene und die Energie ist genug für die Leute. Sie bauen ist in gute Situation. Ich glaube, das ist politische Entscheidung. Für die verschiedenen Länder ist etwas anderes. Sudan, Libyen und Ägypten ist in die Sahara-Wüste. Aber sie sind nicht gekümmert auf die Klima. Die Tüten, Plastik, die Kunststoff ist benutzen so viel. In Israel ist ein bisschen okay. Und wegen diese niemand ist Bäume zu pflanzen. So in verschiedenen Ländern ist etwas verschiedene Meinungen über die Klima, habe ich beobachtet.
Interessant. Also sozusagen konntest du auch ein Stück weit beobachten, dass politisches Management auch einiges verbessern kann.
Ja, richtig.
Okay, ja, spannend. Um nochmal auf die Situation in Eritrea zurückzukommen. Wir haben ja zum einen über die Trockenheit und so weiter gesprochen, also die Folgen der Klimakrise und dann auch andere Probleme, die es gibt, also politischer Art. Wie wirken die beiden zusammen? Die Frage ist, welche Probleme es schon gab in Eritrea jetzt als Beispiel, die durch zum Beispiel die Trockenheit und so weiter jetzt verstärkt werden?
Ja, in Eritrea haben die Probleme wegen des Klima etwas vor schrecklich, etwas passiert in den Ländern ist. Zum Beispiel, die ganze Land benutzt die Bäume als Energiequelle. So die Abholzung ist so viel. Und niemand ist nochmal eine Bäume zu pflanzen. Wegen das vor 50 oder 60 Jahren war bedeckt die Länder, 30% war Bäume bedeckt. Aber jetzt keine, vielleicht 2% oder 3% ist die Bäume. Und immer Krieg in diesen Ländern ist die schlimmste. War niemand geguckt oder interessiert, etwas zu machen, für die Probleme zu vermeiden oder zu Lösungen zu finden. Wegen dieser die Politik und die Wetter, schlimmst für die in die Länder war die Situation oder die Problem zu für Herausforderung ist etwas schlecht geworden.
Okay, und vor diesem Hintergrund, was glaubst du, was wäre wichtig, um Menschen in Eritrea eine Perspektive zu geben für eine nachhaltige Zukunft?
Ich glaube, das ist für die Leute in Eritrea und für die Welt Leute, besonders von den industriellen Ländern, etwas habe ich in meiner Meinung etwas zu machen. Für die industriellen Länder helfen, etwas zu entwickeln. Zum Beispiel die nachhaltige Energie ist einfach in Eritrea. Wir haben genug Sonnenschein, 12 Stunden pro Tag, immer. So wegen das, die Solaranlage ist einfach hier in Eritrea. Und habe auch ein Beispiel, das in einer Region bei der Europäischen Union gegeben, eine Hilfe für Eritrea. Und zurzeit ist ein gutes Beispiel und benutzen die vielleicht 200.000 oder mehr als auch benutzt die Solaranlage in Eritrea zurzeit. So, das ist einfach und gut in Eritrea und geben auch Informationen oder Ausbildung, etwas zu wissen oder verstanden, wie schlimm geworden die Klima und wie es verschwunden, wie entweder oder etwas zu machen zu für die schönen Wetter, für die Bäume zu pflanzen und andere Beispiel zu geben, auch Information und die Hilfe ist gut zurzeit zu etwas Maßnahmen zu geben für die Leute her.
Ja, danke für die Antwort.
Dankeschön.
Ich würde gerne Nadine dich dazu einladen. Du hattest auch noch ein paar Fragen. Kevedom, dir vielen Dank soweit. Und dann würde ich Nadine einladen, das kleine Interview fortzuführen.
Ja, danke, danke. Nochmal kurz zu unserem Projekt, weil da nehme ich gerade ein bisschen Bezug drauf. Wir haben nämlich interessanterweise in unserer Gruppe tatsächlich 3 Menschen aus Eritrea. Und deswegen beziehen sich eben meine zwei meiner Fragen auch auf die anderen Personen, die nämlich noch etwas ausgesagt haben. Und das wollte ich nochmal hier mit reingeben. Und zwar die Frage an dich, Kevedom, das wir besprochen hatten. Kannst du die Aussage von dem Jirga, ein anderer Teilnehmer, bestätigen, dass er gesagt hat, dass viele Menschen in Eritrea das gar nicht wissen, was die Ursache für die Klimakrise ist, beziehungsweise dass sie den Namen Klimakrise teilweise gar nicht kennen?
Ja, ich glaube, ja, das ist richtig. Viele Menschen haben Informationen über die Klima schlimmste geworden und wie es passiert. So, die Menschen brauchen Informationen und Ausbildung über Klima etwas machen und wie es funktioniert und was ist die schlimmste Zeit für die Klima auch.
Der Daniel hatte gesagt, als er mit seiner Mutter mal telefoniert hatte, also Daniel kommt auch aus Eritrea, dass die Mutter sagte, jetzt haben die Weißen uns auch noch den Regen geklaut. Also sie hat in ihrer Formulierung so gesagt, dadurch, dass die Weißen, also die Industrieländer, irgendwie schuld sind. Kennst du auch Menschen, die das so verstanden haben? Oder was denken dann, wo kommt diese Änderung des Wetters her? Weil das kriegen ja alle mit, dass ganz viel Dürre herrscht und eben nicht mehr so viel Regen da ist wie früher.
Diese Aussage, ich glaube, das ist wie ein Witz. Ich glaube, das ist nicht so, Klima ist nicht oder regnet ist nicht wie ein Koffer oder etwas, eine Dinge zur Bewegung von einem Ort bis anderen Ort. Das ist, ich glaube, das ist wie ein Joke oder wie ein Witz. Etwas zu schreiben, aber das ist, ich glaube, das ist nicht so richtig. Jemand spricht über das. Die meisten, die Leute in Eritrea erzählt nicht mit diese. Sie haben keine Information, was ist passiert. So ohne Information etwas jemand geklaut. Unsere Regnet ist, ich glaube, das ist nicht. Für mich ist nicht gibt. Das ist nicht so gut so. Erzähl, vielleicht, das ist ein Joke.
Ein Joke, genau, ein Witz. Ein bisschen
ein Witz.
Genau. Ja. Aber ein bisschen mit einem Hintergrund. Die Mutter ist ja schon über 90 Jahre alt gewesen. Und sie hat ein bisschen auf den Kolonialismus und die ganzen Auswirkungen bezogen. Also ein bisschen auch ein ernster Hintergrund, aber genau, der Daniel hat das auch sehr, sehr gut erzählt. Eine gute Geschichte. Aber so habe ich das verstanden, dass die das auch gar nicht so sehen. Ne? Also der Jäger hatte, glaube ich, einmal gesagt, im Gegenteil, sie geben sich teilweise auch selber die Schuld, obwohl sie ja, Eritrea hat einen CO2-Ausstoß von 0,2 Tonnen pro Person und pro Jahr. Also da ist ganz klar, in Eritrea ist keine CO2-Emission. Das ist ganz wenig. In unserem Projekt arbeitet ihr ja alle einen eigenen Workshop aus und du hast das auch gemacht. Dafür haben wir ja heute keine Zeit, aber du kannst gerne einmal kurz in ein paar Sätzen sagen, was dein Thema da ist, weil da geht es dann auch um Lösungsansatz oder einen Lösungsansatz, ein Beispiel. Kannst du das kurz vorstellen, bitte?
Mein Thema auf meinem Workshop ist auch wie heute, das ist Wetterextrem und Dürre und Hungersnöten in Ost von Afrika. Und die Dürre ist passiert wegen der Klima, schlimmsten oder Klimaprobleme. Und habe ein inspiriertes Beispiel habe ich in meinem Workshop. Sie ist Wangari Maathai von Kenia. Sie ist eine kenianische Frauenbewegung in Kenia. Sie ist eine inspirierte Frau. Sie macht so viel wegen der Politik mit der Regierung und wegen der Klima, schlimmste in den Ländern. Bäume zu pflanzen mit den ganz kenischen Leuten. So in die ganz Ostafrika haben ein Problem. Die Klima, die keine regnet und mehr auch regnet, überschwimmen die ganze Land. Die Leute geben etwas zu Hungernoten und auch als Flüchtlinge gehen aus oder verlassen die Länder. Diese Wetterextrem, nicht nur die Wetterextrem, wir haben ein Problem in der Region. Auch die Region hat immer Krieg, vielleicht mehr als 50 Jahre, immer Krieg, Bürgerkrieg und ein anderen die Länder auch. Society hat einen Krieg in Äthiopien. Bürgerkrieg und Sudan in Äthiopien, Somalia in Kenia, Eritrea in Äthiopien. Jeden Tag oder jedes Jahr hat ein Problem. Niemand denkt über die Klimaschlimmste oder die Volksleben, was ist passiert oder wie sie leben. So wegen dieser verschiedenen Probleme, Politik und Wetterextrem, die Volks hat verschiedene Probleme und brauchen Hilfe von verschiedenen Ländern. Das ist mein Thema für die kommende Workshop.
Danke. Ja, genau, die Grüngürtelbewegung. Ich habe den Link, das ist jetzt in Englisch, aber den habe ich jetzt in den Chat gestellt. Also wer das da mal nachschauen möchte, kann das gerne machen. Ja, okay. Vielen Dank, Herr Bertram.
Dankeschön. Vielen Dank auch. Danke.
Gebe ich jetzt auch erstmal wieder zurück.
Ich übernehme vielleicht an der Stelle und möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch dreien bedanken und vor allen Dingen natürlich bei Kebedum. Vielen Dank, dass du uns da so viel Einblick gegeben hast.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich rede frei.
Gut, unser Referent ist auch wieder da. Dementsprechend, wenn ihr auch lieber mündlich eure Fragen stellt, dann geht das natürlich auch. Ja, hat denn jemand schon bereits eine Frage? Gut, wenn jetzt noch keiner sich traut. Ich habe mir natürlich schon mal eine Frage zurechtgelegt und überlegt, vielleicht kann man auch nochmal aus der grünen Gürtelbewegung heraus ja vielleicht auch Impulse nehmen. Ich sage mal so, für wenn ich jetzt mit jungen Menschen oder Menschen jeder Altersgruppe auch Workshops mache, auch zum Thema Klimawandel, Klimakrise, dann steht natürlich am Ende auch immer die Frage, was kann man machen? Du hattest ja schon eine Lösung aufgezeigt, so eine, die Grüngürtelbewegung, das erscheint mir auch hochinteressant. Das ist auch sicherlich auch sehr unterstützenswert. Trotzdem möchte ich vielleicht nochmal ganz allgemein fragen, Kevedum, hast du vielleicht eine Idee oder was würdest du uns raten, was könnten wir tun, was sollten wir tun, um Klima nachhaltiger zu gestalten in Deutschland?
In Deutschland, ich glaube, das ist zu vergleichen, mein Heimatland und Deutschland ist grün, keine etwas. Ich habe eine, in meiner Meinung ist, keine Klimaprobleme. Nur die Probleme hier in Deutschland ist die Kohlendioxid-Emission für die Industrie oder verschiedene Dinge für die Kohlendioxid. Das war die Problem in Deutschland. Ja. Aber in meinem Heimatland ist etwas, wir haben keine Bäume. Was so für Wetterextrem und für der Regnet, für verschiedene Dinge ist die Wald ist, die hat viele Vorteile über die Wetterextrem. Aber hier in Deutschland kein Problem. Aber wie kann machen das? Die Tuten, die Plastikstoff, die Kohlenstoff. Ja. Kohlenstoff ist so kein niemand, nicht viele Leute benutzen, aber Verpackung in Supermarkt, die Verpackung, die Plastikverpackung ist, das ist nicht so gut. Vielleicht andere Ideen oder andere Dinge zu bringen, die verschiedene Flasche für die Wasser, für die etwas zu machen ist, das ist nicht so auch nicht so gut wegen die Kohlenstoff und die Klimaverschmutzung. Aber in anderer Sache, ich glaube, ich habe keine Idee in über die Deutschland, aber in meinem Heimatland, ich denke, zum Beispiel, wenn jede Person hat einen Geburtstag, vielleicht ich bin 43 Jahre alt, in die Tag von meinem Geburtstag wegen etwas essen oder spielen oder etwas machen. Ich möchte etwas zu pflanzen, oder 10 oder 1 oder 100 Bäume zu pflanzen, ist das besser als was anderes machen. Wegen die schlimmste Problem in meinem Heimatland. Aber hier in Deutschland ist was so über die CO2-Emission in die ganze Land so nachhaltige Energie zu benutzen oder etwas anderes Beste zu wählen. Das ist meine Idee für die Klima hier in Deutschland.
Ja, vielen Dank. Also ich finde, du hast ja einige gute Ideen gegeben und einen ganz, ganz wichtigen Hinweis nebenbei gesagt. Ich würde zwar an dem Punkt ein klein bisschen widersprechen. Ich glaube, auch in Deutschland gibt es Auswirkungen. Also auch wir sind betroffen vom Klimawandel, aber natürlich in einem ganz anderen Ausmaß als beispielsweise Eritrea oder, wie ich vorhin erst gelernt habe, Burundi. Das heißt, das Klima ist bei Weitem, oder die Klimaextreme werden in Deutschland bei Weitem nicht so schlimm sein wie im globalen Süden. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und das ist immer etwas, was man sich, glaube ich, auch immer wieder vor Augen halten muss. Und wie gesagt, du hast auf jeden Fall auch, denke ich, ein paar schöne Tipps gegeben oder ein paar schöne Punkte gegeben, über die man nachdenken könnte. Ich würde ganz gerne jetzt erstmal eine Frage vorlesen aus dem Chat. Und zwar hatte Wiebke geschrieben, gibt es denn schon nationale oder internationale Projekte für Eritrea? Also gibt es Kooperationen zum Beispiel?
Ja, nationale Problem, nationale Aufgabe für Eritreas Menschen ist Ausbildung und Information. Jede Person muss wissen, was ist passiert oder was ist zurzeit passiert in Heimatland wegen des Klima, schlimmste oder Wetterextremst. Und die internationale muss kooperativ sein mit nachhaltiger Energie oder anderen Möglichkeiten. Die ganzen Länder benutzen die Bäume ist die einzige Energiequelle für eritreische Leute. Keine andere Möglichkeit. Jede Person benutzt Holz oder die Holzen für die Energie, für Kuchen, für Licht, für jede. So wegen das vielleicht die internationalen Leute gucken die Probleme und geben eine Möglichkeit, nicht für alles, aber ein bisschen Teil von Teil zu geben, wie Beispiel alles die früher erzählt. Eine Teil von Eritrea haben jetzt eine Solaranlage gegeben von der Europäischen Union. So nach einem Jahr oder nach einem Monat oder nach 5 Jahren auch geben andere Regionen auch einen Teil von Eritrea. So wegen das vielleicht die Lösung kann finden. Aber die beste ist, Informationen zu geben für die Leute, etwas zu gucken, die Probleme und zu benutzen, die Holz zu benutzen, auch in gutem Management zu benutzen, für die Holz auch, für die Hals auch, etwas zu gucken oder ja. Von.
Ein bisschen effizient meinst du, glaube ich. Auch,
effizient, ne? Benutzen, ja, richtig. Ja. Das ist das beste Wort für mein Idee, effizient zu nutzen.
Ja, genau, ja, da gab es ein Beispiel, was Kocher betrifft. In Eritrea wird ja ganz viel noch, hast du ja gesagt, ne, eigentlich alles mit Holz gemacht, das heißt eben auch mit Holz gekocht. Und es gab oder es gibt so traditionelle Kochstellen, die mit 3 Steinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Ja, 3 Steine genau. Ist für Kochen die Suppe, aber ja. Für Kochen die Brot ist etwas anderes, das heißt Mogogo. So, das ist eine Tradition, das ist, wir können nicht sagen, das ist traditionell, das ist unser Instrument, zur Zeit auch. Ja. Das ist ja. Nicht so etwas entwickelt zu anderen Maschinen oder was, das ist bis heute, das ist unser Instrument oder unser etwas zu kochen für alle Dinge.
Ja.
So, das ist die Instrument ja richtig.
Ich glaube, der Jäger hatte ja etwas vorgestellt, dass da entwickelt worden ist, ein etwas anderer Herd im weitesten Sinne, der auch mit Feuer funktioniert, aber effizienter ist, ne? Also weniger Holz verbraucht.
Ja, ja, richtig. Aber dass die entwickelt auch nicht in die ganzen Länder etwas gegeben. Das ist in verschiedene Teile. Das ist auch wie ein Ausbildung. Hat ein Person ist Spezialität mit diese etwas zu bauen so und Materialien wie eine Metalle auch zu benutzen in diese Dinge so diese Metall ist niemand gegeben das ist bringt von die Regelung so das ist nicht so einfach diese Dinge etwas zu bauen auch.
Ja.
Es gab einen weiteren Kommentar von Lisa, die, glaube ich, einen ganz spannenden Punkt bietet, zumindest einen spannenden Punkt für eine Diskussion. Ich würde ihn jetzt erstmal vorlesen und dann direkt danach erstmal Yvonne aber rannehmen. Ich lese erstmal vor, vielleicht mag er doch und würde das so jetzt erstmal in den Raum stellen. Vielleicht fühlt sich ja die eine oder andere Person auch provoziert darauf zu antworten. Also Lisa schreibt, wie kann man Menschen, die außerhalb der Klimaschutzblase dazu bewegen, sich überhaupt mit dem Problem des Klimawandels zu befassen? Vor allem, wenn Lösungen immer mit Verzicht einhergehen oder einem bestimmten Lifestyle, den sich bestimmte Menschen vielleicht auch nicht leisten können. Zum Beispiel Unverpacktläden, regionale Bioläden. Ich finde, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die ich, wie gesagt, hier gerne nochmal euch in den Raum stellen möchte. Ja, vielleicht hat auch schon Yvonne darauf eine Antwort oder einen Kommentar oder vielleicht auch einen ganz anderen Beitrag. Aber ich würde dich erstmal, Yvonne, gerne rannehmen. Was wolltest du sagen?
Jetzt muss ich erstmal meine Gedanken wieder sortieren, so viele Infos, die da auf einen einprasseln. Ja, meine Frage oder meine Anregung war jetzt auch, es ist ja sowieso schwierig, das passt ganz gut zu der Frage, jeder von uns selbst muss ja irgendwie gucken, was kann er ändern, um eben diesen Klimaschutz voranzutreiben, aber was kann ich denn tun, um eben auch die Unternehmen und vor allem die Politik mit ins Boot zu nehmen, weil scheinbar ist irgendwie unser Klima eben in Deutschland noch nicht so in Gefahr für manche, dass es politisch gesehen irgendwie immer hinten dran steht und Länder wie jetzt Eritrea oder irgendwelche kleinen Inseln, die dann untergehen müssen, eigentlich am wenigsten dafür können und eben als erstes drunter leiden. Also was kann ich tun oder wie kriege ich dann die Leute dazu, die am meisten eigentlich verändern könnten im großen Stil?
Kevedum, du hast als unser Gast heute Vorrang, aber du musst auch nicht darauf direkt antworten, wenn du auch gerade keine Idee hast oder so. Die Frage ist ja für alle hier gestellt worden, soweit ich das verstanden habe. Aber natürlich, Kevedum, hast du als Referent hier Vorrecht.
Bitte gib mir ein Kusse, etwas zu verstanden, was ist die Frage. Ich habe ein Problem mit der Sprache.
Yvonne, möchtest du noch mal versuchen, kurz das zusammenzufassen?
Ich kann es nochmal versuchen. eigentlich grundsätzlich die Frage für Deutschland, aber vielleicht auch bei dir in Eritrea, gibt es denn die Möglichkeit, die Politik mit zu verändern? Was kannst du oder was können wir tun, damit die Politik endlich diesen Klimaschutz wahrnimmt und verändern möchte, das Klima?
Ja, richtig. Ich verstehe die Frage. Die Regierung ist zurzeit, oder sie haben kein genug Zeit, etwas zu gucken für die Lebens von den Leuten in die ganzen Länder. Sie haben eigene Probleme, politisches Problem. Da ist immer Krieg, ein anderen Bürgerkrieg und mit verschiedenen Ländern auch immer Krieg. Die gucken, wie ich gewinnen wegen dem Krieg, nicht gucken die schlimmsten Probleme von Klima und andere Sachen. Da immer die Leute in der Region oder in meinem Heimatland brauchen Hilfe von Industrieländern, ein Essen oder etwas anderes. So, aber das ist nicht wegen der Schwachvolk da leben in diesen Ländern. Aber niemand ist gekümmert oder niemand ist helfen. Die politische Situation von der Region ist nicht hilfreich für die Leute, etwas zu machen, etwas zu entwickeln, etwas zu lernen. So, die Problem ist die politische Situation in diesem Land und die Region ist nicht fokussiert oder interessiert auf die Leute, etwas zu machen. Das ist nur für eigenen Leben in als Region. Das ist, sie sind nicht wie ein Regierung, aber sie denken, wir sind Präsident oder Kanzlerin hier zu leben, bis tot werden. So, die Problem ist mit der Regierung, aber wir können nicht machen. Aber wenn jemand hat vielleicht eine Kraft, etwas zu wechseln von der Regierung oder schöner geworden oder Stopp machen, die Krieg, das ist vielleicht, das kann passieren oder denken die Leute etwas zu. Die Leben ist schöner.
Ja, ich denke, wir können zu Eritrea wahrscheinlich gar nicht so wirklich was sagen, aber zu Deutschland kann man ja auf alle Fälle sagen und auch Europa, wo man so ein bisschen noch was mitkriegen kann, dass man tatsächlich über die Gerichte geht. Also da gibt es ja jetzt auch einige Beispiele, positive Beispiele auch, dass tatsächlich Klimaklagen auch Wirkung zeigen und somit die Politik unter Druck gesetzt werden kann. Vielleicht auch in Richtung, was andere Länder betrifft. Wir wissen ja auch, dass sowohl Deutschland als auch die EU durchaus massiv davon profitieren, dass in anderen Ländern eben Menschenrechte und Umweltschutz nicht wirklich auf Papier und schon gar nicht in der Realität vorkommen. Und da wäre es ja auch gesetzlich möglich, in unserem Land hier dafür zu sorgen, dass Unternehmen dazu verpflichtet sind, auf Menschenrechte auch in anderen Ländern zu einzuhalten oder eben Umweltmindeststandards. Und das ist das, was wir hier sicherlich auch machen können. Und dann das andere ist eben mit anderen Ländern eben ja, Kommunikation, Austausch. Also der Irger, der leider heute nicht dabei sein konnte, hatte unter anderem auch mal vorgeschlagen, also er fände es toll. Er ist Lehrer, muss man dazu sagen. Er fände es toll, wenn es eben einen Austausch auch zwischen deutschen und eritreischen Schülerinnen gäbe. Was natürlich eben in einem schwierigen Land oder unter schwierigen Regierungsbedingungen nicht so einfach ist. Aber mit anderen Ländern, wissen wir, gibt es das ja durchaus. Von daher, Weltbürgerschaft ist sicherlich auch immer hilfreich sehen und wirklich hinschauen.
Vielen Dank. Vielleicht nochmal als Hintergrundinformation. Wahrscheinlich wurde das vorhin auch schon mal gesagt. Also ich wollte nur sagen, Eritrea ist ja eine Militärdiktatur und findet sich ja dauerhaft im Krieg mit Äthiopien. Also falls sich doch die eine oder andere Person gefragt hat, worauf sich die Aussagen teilweise auch bezogen haben. Das macht sicherlich auch immer schwierig, dann zu sagen, hier Politik verändert mal etwas. Aber es hatten sich jetzt noch zwei Personen gemeldet.
Ja, ich würde vielleicht nochmal, also was jetzt die Problematik sozusagen Klimakrise angeht, vielleicht auch losgelöst sozusagen von den politischen Umständen in Eritrea, weil ja auch die Frage war, wie man das lösen kann oder wie man sich da sozusagen engagieren kann. Und ich glaube, es ist halt immer wichtig, da nicht nur die individuellen Lösungen zu sehen, sondern halt auch politisch aktiv zu werden. Und das kann also sehr unterschiedlich sein, ob man sich in irgendeiner, also es gibt ja mittlerweile sehr viele Organisationen, die sich engagieren. Da ist für jeden was dabei. Also wenn man möchte, findet man auch Menschen, mit denen man ein Kohlekraftwerk blockieren kann für ein paar Tage. Man kann in den Dannenröder Forst fahren. Man kann sich aber auch freitags mit Fridays for Futures in der Region auf den Marktplatz stellen. Das findet ja fast deutschlandweit statt. Man kann das Gespräch suchen mit den Bundestagsabgeordneten im jeweiligen Wahlkreis und so weiter und so fort. Und ja, also wenn es auch um die Frage geht, wer kann sich sozusagen Klimaschutz leisten auf dieser individuellen Ebene, dann ja, finde ich das immer ein bisschen verkürzt, weil ich glaube eben, dass das System sich ändern muss und deswegen ist es auch sehr wichtig, politisch aktiv zu sein.
Danke, David, für deinen Beitrag. Lisa.
Danke. Ja, David hat jetzt schon einiges gesagt, was ich auch sagen wollte. Und auch Nadine hat ja schon die Klimaklagen angesprochen. Die wollte ich auch erwähnen. Genau, und ich fand es einfach auch nochmal wichtig zu sagen, dass es schon sehr wichtig ist, dass wir auch einfach Präsenz, so jetzt als normale BürgerInnen Präsenz auf der Straße zeigen. Also das hat ja auch David gemeint mit Fridays for Future und so weiter, die Demonstrationen. Ich glaube, da hilft es einfach, wenn ganz viele Menschen auf der Straße sind und die PolitikerInnen dann merken, okay, da ist schon eine ganz schöne Masse auf den Straßen und die setzen sich alle für Klimaschutz ein. Ich glaube, das hat schon eine große Wirkung. So. Und kurz nochmal zurück zu der Frage, wie man dann Menschen außerhalb der Bubble irgendwie erreichen kann. Ich glaube, das ist so meine persönliche Erfahrung auch, dass Missionieren nicht so viel bringt und auch so offensiv sein nicht so viel bringt. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit einfach Vorleben, also jetzt zum Beispiel früher in WGs oder sowas, dass ich das einfach so ein bisschen vorlebe und das gar nicht so in den Vordergrund stelle und jetzt nicht dauernd die Leute damit nerve, wie öko ich bin und vielleicht mal nebenher oder nebenbei mal irgendwas droppen lasse. Zum Beispiel habe ich dann eine Mitbewohnerin dazu bekommen, dass ihre Eltern nur noch Glasflaschen und nicht mehr Plastikflaschen, also die haben immer Wasser in Plastikflaschen gekauft. Da habe ich die dann dazu gebracht, quasi, jetzt gar nicht absichtlich, dass die das nicht mehr machen, aber weil sie davor haben sie halt noch nie drüber nachgedacht, dass Plastikflaschen vielleicht nicht so cool sind. Genau, also was ich damit sagen will, Vorleben ist, glaube ich, wichtig und dann vielleicht nebenbei mal so ins Gespräch kommen.
Vielen Dank, Lisa, für deinen Beitrag. Ich würde einfach direkt weitergeben an Yvonne, die sich nämlich gemeldet hat.
Ja, das hat ganz gut gepasst, was die Lisa jetzt gerade gesagt hat mit dem Missionieren. Also uns geht es gerade so, also wir sind ein Haushalt mit 4 Personen, also 2 Kinder, 2 Erwachsene und versuchen gerade schon sehr oder noch mehr darauf zu achten, plastikfrei einzukaufen und eben den Konsum zurückzustecken, wobei ich sagen muss, Corona hat ja doch was Gutes. Es war jetzt gar nicht so eher auf diesen Verzicht, sondern einfach, man muss ein bisschen umdenken. Und ich finde, es motiviert auch total zu sagen, ich will jetzt eben meine Nudeln nicht in der Plastiktüte, sondern ich gehe und gucke, ob es ein Papier gibt oder eben halt doch im Unverpacktladen. Und mit dem Vorleben auf jeden Fall ist es eine gute Sache, aber ich komme tatsächlich auch immer wieder in so Situationen, gerade zum Beispiel meiner Mutter, die aus Polen kommt und man dann nach Deutschland kam und dann war gerade diese neue Erfindung mit dem Plastik und mit der Tupper und allem Möglichen. Und man kommt da schon in so Diskussionen rein, was ist denn jetzt ein Fortschritt oder wo mache ich einen Rückschritt? Aber ich denke, da darf man sich wirklich nicht entmutigen lassen und muss einfach versuchen für sich auch nur kleine Sachen zu verändern, gerade so Plastikflasche, Glasflasche oder eben hier in Deutschland ist ja mit dem Trinkwasser aus dem Wasserhahn eigentlich anscheinend sehr gut. Von dem her gibt es, glaube ich, für jeden so Möglichkeiten, ein bisschen die Welt besser zu machen und eben so ein bisschen zumindest das Klima auch zu retten, sage ich jetzt mal.
Also ich kann zumindest sagen, in Erfurt, also mir schmeckt das Wasser aus der Leitung. Da habe ich schon Schlimmeres getrunken. Ja, gibt es denn weitere Wortmeldungen? Übrigens, auch für alle anderen lohnt sich durchaus immer mal wieder der Blick in den Chat. Ich möchte nur ganz kurz darauf verweisen, weil hier auch schon mehrere Links reingestellt wurden, die zu tollen Seiten führen, unter anderem zu klimafakten.de, Da hatte ich auch schon drauf geguckt. Also das hilft wirklich weiter. Da findet man auch immer schöne Informationen. Oder Nadine hat jetzt auch nochmal zu Klimakommunikation .klimafakten.de was reingestellt. Also gerne auch den Chat zum Stöbern nutzen. Und jetzt gebe ich aber an Lisa weiter, die sich gemeldet hat.
Ich glaube, ich wollte nur noch mal meine Frage, die ich in den Chat geschrieben habe, auf die jetzt auch eigentlich schon alle in irgendeiner Form reagiert haben, nur noch mal bekräftigen, dass der Gedanke, der für mich dahinter steht, eher einer ist, der gar nicht die Frage danach stellt, wer kann sich denn den Verzicht oder den Klimaschutz leisten, sondern eher darauf abzielt zu fragen oder eher noch mal den Gedanken loszuwerden, dass das einfach nicht die Lebensrealität der meisten Menschen ist. Also ich lebe in Weimar und ich glaube, und wir hier in der Gruppe sind uns sicherlich auch alle einig und haben da ein großes Bewusstsein für. Aber wir sind jetzt hier in dieser Veranstaltung auch eben 8 Leute, die sich mit diesen Themen befassen. Und wenn man nur mal so als Beispiel nach Weimar Nord guckt, da ist definitiv die Lebensrealität eine andere, als sich zu fragen, na, wie kann ich denn jetzt meinen persönlichen Beitrag leisten, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen oder zum Klimaschutz beizutragen? Und da frage ich halt immer wieder, wie kriegt man es hin, dass das aber für alle irgendwie ein Teil ihrer Lebensrealität wird? Und damit meine ich jetzt nicht missionieren und die dann auch mal zu Fridays for Future einladen, sondern da landen wir doch irgendwie bei ganz grundsätzlichen Dingen, dass diese Menschen vielleicht ganz andere Probleme haben, die es vielleicht auch erstmal zu lösen gilt. Also Arbeitslosigkeit, keine Ahnung, ich kenne selbst die Probleme oder Lebensrealitäten dieser Menschen nicht. Aber wo ich das Gefühl habe, ich glaube, da kommen wir erstmal an ganz andere soziale Fragen, bevor man die Menschen dazu bekommt, dann über eine Klimazukunft nachzudenken. Ich glaube, das müsste man irgendwie näher ranholen oder wirklich zu einem akuten Problem machen. Und ich glaube, das ist vom Gefühl her einfach noch nicht da. Bei den meisten Menschen. Ich glaube, darauf wollte ich noch mal so ein bisschen hinaus.
Vielen Dank auf jeden Fall, Lisa. Ich zumindest weiß sehr gut, was du meinst, weil ich auch unter anderem in meinem Beruf mit Langzeitarbeitslosen auch schon zusammengearbeitet habe. Und also das bewegte sich eher in dem breiten Feld der Entwicklungspolitik. Aber ich habe trotzdem auch Themen wie Klimawandel, Klimakrise mit aufgegriffen. Und darüber hinaus begegne ich ja das Thema auch an anderer Stelle immer mal wieder, zum Beispiel bei mir in der Familie. Ich komme ja eher vom Dorf und eher aus einer Arbeiterfamilie. Und ich sage mal so, der größte Feind, wenn man, also das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich sage mal, die Leute, die dann am wenigsten, oder die Parteien, die am wenigsten gemocht werden, sind eindeutig die Grünen. Zumindest die habe ich so das in meinem privaten Umfeld erlebt, weil es halt immer noch so als eine Partei der Verbote und der Mittelschicht und so weiter wahrgenommen wird. Und auf dem Dorf, ich kenne das auch noch sehr gut, ohne Auto bist du häufig auch ziemlich aufgeschmissen. Also da auch sich auf den Bus zu verlassen, also gerade am Wochenende, der fährt 3-mal an einen Tag. Und es gibt Regionen, da ist die Anbindung noch teilweise wesentlich, wesentlich schlechter. Deswegen finde ich deinen Kommentar mehr als wichtig und richtig. Und ich kann aber auch sagen, um nochmal zurückzuspringen auf meine eigene Berufserfahrung, dass das Thema zum Beispiel bei Langzeitarbeitslosen hatte ich positive Erfahrungen gemacht. Das muss ich wirklich mal an der Stelle sagen. Das Thema wurde gerne aufgenommen. Aber ich glaube, man hat häufig das Gefühl, dass es halt so ein Mittelschichtsthema ist. Ihr hattet ja auch selber immer wieder halt gesagt, okay, sagt man den Hartz-IV-Empfänger, er soll sich noch weiter beschränken. Und häufig, es ist nicht so, ich weiß, aber das Thema wird sehr stark damit verbunden. Und ich denke, dass das auch zum Beispiel solche sozialen Themen und so weiter auch gar nicht davon ausgeschlossen sein müssen. Und so versuche auch ich immer wieder, den Anknüpfungspunkt zu finden, um zum Beispiel zu sagen, naja, wo werden denn die meisten CO2-Gase und so weiter ausgestoßen? Und das findet halt zum Beispiel in der Produktion statt. Also das heißt, diejenigen, die halt auch mit der Umweltzerstörung unheimlich viel Geld machen, beispielsweise Fleischindustrie oder Agrarindustrie, ja, und. Also das vielleicht nur so als ein paar Impulse, wie ich es persönlich schon oder wo ich Erfahrungen gemacht habe, wo ich auch immer wieder die Verknüpfungsstellen suche. Aber bevor ich jetzt zu viel Raum hier einnehme, Lisa, du hattest dich gemeldet und einen Kommentar.
Nee, die andere Lisa hatte sich gemeldet. Oh, und ich hatte nur geschrieben, genau, dass man, glaube ich, manche Menschen einfach nicht erreichen kann. Genau, dass man das, glaube ich, auch akzeptieren muss. Zwar ein bisschen pessimistisch. Aber
dann würde ich erstmal Agatha rannehmen. Du hattest dich gemeldet.
Ja, also ich wollte kurz Kebadom bedanken. Also ich komme auch aus Uganda und das ist von also Subsahara, und ich denke, unsere Probleme sind fast gleich, also von Subsahara. In Uganda ist es so, dass ich denke, dass die Umweltschutz ist gut von unserer Regierung gut angenommen. Also es gibt so viele Schutz von Wäldern und sowas. Und es gibt auch sehr aktive Zivilmenschen, die immer für die Wälder und alles demonstrieren, wenn jemanden, also es gab mal, wo diese ein Wald, so, sie wollten diesen Wald vernichten, dass sie eine Zuckerfabrik bauen, und die Leute haben so viel also demonstrieren, und die Regierung für das erste Mal haben sie zugehört und haben diese Wald nicht zerstören. Aber das Ding ist, dass die Klimapolitik, internationale Klimapolitik, gibt die Regierung also so viel Geld, um das zu machen. Und die Regierung ist so, wie kann ich sagen, sie haben das Leben von den Leuten weggenommen. Also es gibt Regionen, wo die Leute von Wäldern gelebt haben, also so zum Beispiel Bambu. Woher ich komme, essen wir so viel Bambu, wenn sie noch klein sind. Und dass die Leute dürfen nicht mehr Bambu essen, also das war ihr Leben. Und das macht die Leute ein bisschen, also sie denken, dass die Regierung unterdrückt sich. Also sie verstehen nicht, wieso die Regierung das machen. Und das bringt mich zu Gebodong, der gesagt hat, dass Information und Sensibilisierung sehr wichtig ist. Und ich weiß es nicht, wie man das, also dieser Umweltschutz auch mit, wie kann man das verbunden, also gut machen, dass es verbinden ist, dass die Leute dürfen ihre Bambus, also Bambu als ein Beispiel, essen und auch, dass das Wald geschützt wird, dass die beiden, also beiden Seiten benefizieren. Also Bambus, wenn ich sagen, sie wachsen sehr schnell und die Leute wissen das auch. Also dieser Wissen haben sie, dass sie schneiden nur einfach die jüngere Bambus, und wenn diese Saison fertig ist, dann sie lassen es, und das Bambu wächst sehr schnell, und also es ist auf Saison, nicht immer. Und also ich finde es, ich weiß es nicht, wie das also zusammengebracht, dass die Leute ihre Bambu essen und auch der Wald geschützt wird. Danke.
Ja, vielen Dank, Agatha. Ein sehr schöner Kommentar. Kebedon, möchtest du vielleicht direkt was dazu sagen? Sie hat ja auch teilweise direkt dich adressiert.
Nein, ich habe keine etwas zu sagen. Das ist für mich, wenn haben jemand Fragen, ich kann antworten, wenn jemand möchte.
Okay, genau. Das ist ja nochmal die Aufforderung an euch. Ihr könnt, wenn jetzt noch jemand eine Frage hat, der kann gerne die Abschlussfrage stellen. Danach würde ich sagen, machen wir dann langsam Schluss. Gibt es denn noch eine abschließende Frage?
Mich würde tatsächlich nur mal interessieren, weil ihr ja im Bildungsbereich aktiv seid und da ja viel mitbekommt. Mich würde mal interessieren, ob den meisten Leuten eigentlich dieser Kreislauf bewusst ist. Also ich meine, es ist interessant, dass wir einer Veranstaltung beiwohnen dürfen zum Klimawandel, aber wir dann letzten Endes doch auch bei Korruption in bestimmten Ländern landen, bei strukturellem Machtmissbrauch von Regierungen und so weiter. Und letzten Endes ja immer mündet in, wir verursachen das Ganze und verursachen dementsprechend auch Klimaflucht. Und da würde mich mal interessieren, ob das den Menschen, mit denen ihr arbeitet und mit denen ihr Workshops macht, klar ist. Ich glaube, weil ich selber merke, dass mir die Zusammenhänge auch immer nicht ganz so klar sind.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen, das eine hängt mit den anderen auch immer zusammen. Die Politik mit der Umweltzerstörung, mit den Unternehmen, die viel Geld damit machen, mit dem persönlichen Konsum und so weiter. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden.
Ja, im Grunde schon. Ja. Also ich nenne das Ganze einfach mal Klimakreislauf.
Alles klar. Gut, danke. Kebedon, du darfst natürlich wie immer als erstes antworten. Also Lisa meinte, oder was sie als Klimakreislauf bezeichnet hat, meint sie, wir reden immer von Klimakrise, so als wäre das ein Thema, das nur für sich besteht, das nur ein Thema sozusagen ist. Dabei ist dieses eine Thema, hat eine Verbindung zur Politik, hat eine Verbindung zur Wirtschaft, hat eine Verbindung zu unserem Verhalten. Und Ihre Frage war, ist das den Menschen bewusst? Ist es ihnen klar, dass alles zusammenhängt?
Ja, ich persönlich, ja, alles verbinden mit der Klimageschichte oder mit der Klimakrise etwas zu verbinden. Aber
Die Frage war, ob wir, die wir Bildungsarbeit machen, also du machst ja auch Bildungsarbeit, du machst ja Workshops, ob die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, ob denen das klar ist und bewusst ist. Was ist deine Erfahrung? Wissen das die anderen?
Mit der Gruppe, wo wir sind in die Klima-Workshop oder die ganz genau. In mein Heimatland oder die
Lady? Genau, Workshops, in den Workshops die Menschen.
Ja, wir sprechen am meisten, die Problem ist die Politik. Hier in Deutschland, vielleicht vor 100 oder 50 Jahren ist nicht wie heute. Aber in meinem Heimatland ist etwas anderes. Wir sprechen einen anderen. In unseren Ländern ist die Regierung macht ein schlechtes Beispiel für uns etwas zu machen. Zum Beispiel, am meisten die afrikanischen Länder ist nicht so arme Länder. Viele Geld wird in die Swiss Bank oder in verschiedene Industrieländer. Die Geld für die Präsident oder Ministerium, sie haben die korrupted Leute. So, wegen dieser Probleme, wir sprechen einander. Ja, richtig. Wir verbinden die Klimakrise jetzt. Verbinden mit der Politik, mit dem sozialen Verhalten oder etwas anderes wir verbinden, ja. Wir haben auch verschiedene Themen, über die verschiedene Dinge wir sprechen darüber.
Genau, und also ich denke, du hast den Punkt getroffen. Wir sprechen natürlich darüber, weil ich glaube, häufig ist es den meisten Menschen nicht so bewusst, wie die Themen zusammenhängen. Ansonsten würden wir wahrscheinlich auch diese Workshops gar nicht brauchen. Also meine Erfahrung ist es nämlich auch, dass die Themen immer sehr einzeln gedacht werden und wenig im Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob David oder Nadine vielleicht kurz auch nochmal was dazu sagen wollen. Müssen sie auch nicht. Wir sind auch, oder wenn, dann vielleicht nur ganz, ganz kurz, weil wir sind auch schon am Ende der Zeit. Aber ihr dürft natürlich gerne nochmal eure Erfahrungen mit uns teilen.
Naja, im Prinzip ist das ja unsere Aufgabe und unser Anspruch, den wir verfolgen, eben genau diese Zusammenhänge herzustellen, weil das ja einfach sozusagen Bildung ist über ja das Leben in der globalisierten Welt. Also ich glaube, da ist der Punkt, dass sozusagen die Bildung als solches auch in den Schulen und so weiter da noch hinterherhängt zum Teil und dass es eben unsere Aufgabe ist, da gerade im Bereich Nachhaltigkeit, da eben so Kreise zu schließen. Auf der anderen Seite, also wenn man mit jüngeren Gruppen zusammenarbeitet, dann ist es auch schon bemerkenswert, wie weit die sind im Vergleich zu uns vielleicht vor 20 Jahren. Also da ist schon das Denken oder das Bewusstsein schon um einiges weiter. Ist vielleicht auch, also eine positive Entwicklung ist da auch schon da.
Würde ich auch so ein bisschen so sehen. Also ich denke, dieses vernetzte Denken ist zwar auch schon lange mal vor langer Zeit mal angesprochen worden, aber das ist dann eben nur für so Kleinstgruppen, die dann so manche Bücher lesen, wie vom Club of Rome. Ansonsten kommt das wirklich sehr stark auf das Alter an, so wie David es eben auch sagte, glaube ich. Also, dass Jüngere schon viel mehr so vernetzt denken als älteren Generationen, die noch so eher das stark das Lineare haben. Und das war ja vorhin eben auch so ein bisschen die Frage, von wegen, wen wollen wir denn erreichen und wen müssen wir erreichen? Und ich denke, da dürfen wir uns gerne daran halten, wir müssen gar nicht alle erreichen. Wichtig ist, dass wir die erreichen, die schon, ja, die kritische Masse insgesamt nachher und das brauchen eben nicht 50% sein, das brauchen auch nicht mehr als 50% sein. Ich weiß gar nicht, wo das lag. Das war vielleicht bei 10, 20, maximal 20% der Menschen. Die können dadurch dann eben schon einiges in Bewegung bringen. Unter anderem, indem sie das dann eben auch entsprechend immer weitergeben und weiter diskutieren und solche Veranstaltungen machen. Von daher wollte ich nochmal auch einen schönen Dankeschön sagen an euch drei im Prinzip. Lisa, dich ja auch. Du hast ja auch da mitgewirkt im Hintergrund, David und Stefan. Vielen Dank an euch und die Vorbereitung und viel Erfolg bei euren weiteren Tätigkeiten dann.
Ja, vielen Dank. Das ist doch mal wirklich ein nettes und sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank auch an euch allen, also sowohl an die Referenten als auch an Nadine natürlich, die hier mit teilweise natürlich auch referiert und gefragt hat und diskutiert hat.
Damit endet auch schon wieder eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei. Ihr hörtet den Mitschnitt einer Veranstaltung aus der Themenwoche Klimaflucht, Phänomen der Zukunft, ein Gespräch mit dem Klimabotschafter Kebedom Mengusfo Teklemariam vom Arbeiter-Samariter-Bund Sömmerda, Weltladen Lokodemo und dem Schrankenlos e.V. in Nordhausen organisiert. Während des Gesprächs wurden auch einige Links genannt oder darauf verwiesen auf Projekte. Ihr könnt die Links in dem zugehörigen Artikel in der Mediathek oder auf der Webseite www.geborgte-zukunft.de in Kürze nachlesen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis hoffentlich bald.